Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
Mahlzeit.
Mahlzeit, Gregor.
Hallo, Patrick.
Zusammen sind wir leidenschaftliche Hobbyköche. Einer von uns passionierter Kochbuchsammler, der andere von uns der bessere Koch.
Ja, ist klar. Wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer.
Heute bei uns zu Gast Jan-Philipp Berner vom Söllringhof auf Sylt.
Check 1.
Großartige Musik, großartige Sprecherin, großartig. Hier ist alles großartig.
Ja, natürlich.
Wo wir gerade bei großartig sind, was hast du denn mitgebracht?
Ja, ob das großartig ist, das werden wir später nochmal schauen. Ich habe mitgebracht Kitchen Impossible von Tim Melzer. Muss ich Tim Melzer vorstellen? Als
Vielleicht ein wenig, so mit zwei Sätzen.
Okay. Tim Melzer ist wohl Deutschlands bekanntester TV-Koch.
Ja, ne? So.
Erfolgreicher Gastronom und enfant terrible in der Medienlandschaft. Ne? Und macht halt die bekannte Fernsehsendung Kitchen Impossible auf Vox. So.
Und dazu gibt es jetzt dieses Buch.
Genau, jetzt nach der 6. Staffel kam das Buch raus, lange erwartet von Fans. Erster Eindruck, gut layoutet, schön schwarz, erstmal alles dunkel, auch die Fotos ist alles eher so dunkel, maskulin und männlich.
Ne? Aber es ist so wie diese anderen Kitchen Impossible Bücher, es ist so wie die anderen Tim Melzer Bücher. Ne?
Ja, ein bisschen. Ne?
Diese Heimatbücher, nicht so dick.
Ja,
aber genau. von der Aufmachung, von der Typografie her ist das wie Tim Melzer.
So. Genau, alles so ein bisschen wild, ne? Und dann sind dann Fotos dabei, ganz schöne Fotos aus den Sendungen, aus den einzelnen, ne? Alles so ein bisschen schief und schräg layoutet und dann sind immer kleine Texte vom Tim dabei. Nicht ganz so wild und schnodderig, wie er sonst spricht, so ein bisschen glatt gebügelter, ne? Aber ganz charmant, ne? Also, und Layout ist gut.
Okay.
So, finde ich, oder? Ja. Was sagst du? Du blätterst gerade durch.
Ich finde es halt wie so ein Melzer-Buch. Es fehlen nur Milchreis. In den Heimatbüchern ist ja immer Tim Melzers Milchreis drin. Ich denke mal, das ist so, ja.
Ja.
Macht mich persönlich machen diese Bücher jetzt nicht so an, weil das jetzt so, weiß nicht, das ist so, ja.
Sie sehen ein bisschen aus, eher wie eine Illustrierte, denn wie ein Kochbuch, was man lange Jahre im Schrank hat und wieder hervorholt. Ne?
So ganz
ein bisschen wie eine Illustrierte Layout hat.
Ist auch schwierig, da jetzt was zu finden. Also zu sagen, so, ich gehe jetzt das. Aber das liegt ja an der Sendung. Das ist ja ein Buch.
Genau,
für Fans,
so. Genau. Also erstmal. Das ist also ein Buch zur Sendung und da schicken sich ja gegenseitig Köche durch die ganze Welt und die müssen dort ein Gericht nachkochen, irgendwo in einer Originallocation. Und das sind jetzt Rezepte aus verschiedenen Orten dieser Welt. Mhm. Es ist auch so strukturiert. Es fängt an mit Europa, die einzelnen Länder von Europa. Du hast gerade offen, was ist da? Deutschland sowieso, Spanien, Griechenland, Portugal
Deutschland, so, Österreich, genau. Frankreich, ja. Mhm.
Genau. Danach gibt es noch ein Kapitel
Afrika.
Afrika, ein Kapitel Amerika. Mhm. Und was haben wir noch?
Was kommt denn aus Afrika? Komm.
Ja, Afrika ist tatsächlich, es gibt ein Kapitel Afrika und es gibt genau kein Rezept.
Keins?
Nee. Okay. Leider nein, das finde ich ein bisschen schade. Ja. Aber kommen wir jetzt mal zu den Rezepten.
Ja.
Es sind 46 Rezepte. Mhm. Sind natürlich bei weitem nicht alle, die in der Sendung vorkamen, weil wenn man rechnet, 6 Staffeln, 8 Sendungen mit jeweils
müssten mehr
4
sein.
Rezepte, ja, es müssten viel mehr sein. Es ist also eine Auswahl.
Mhm.
So.
Ist das eine gelungene Auswahl?
Ja, also, es ist, wie ich finde, doch sehr ein bisschen gewöhnlich. Also wir haben jetzt für Deutschland haben wir Königsberger Klopse, für England haben wir Fish and Chips, für Frankreich haben wir ein Bœuf Bourguignon.
Ach, verrückt.
Für Österreich haben wir ein
Wiener Schnitzel.
Richtig.
Oh, verrückt. Oh, Mensch, das ist aber süß.
So,
ja.
Das ist alles so ein
Peru?
Bisschen.
Peru?
Peru. Ah, das ist eh noch.
Meerschweinchen?
Nee, Ceviche. Meerschweinchen nicht. Nein. Ceviche.
Ach, genau. Guck.
Peru, das ist leider auch Amerika, ist ein Kapitel. Ja. Da gehört tatsächlich, also im Vorwort sieht man auch in Texten, da gehört Kanada dazu, da gehört die USA dazu und Mittel- und Südamerika, alles ein Kapitel, aber leider nur ein Rezept und dann Ceviche. Okay. So, das bedeutet, wenn ich eh schon vielleicht 2, 3 Kochbücher habe, als Kochbuch brauche ich das nicht unbedingt, weil Wiener Schnitzel oder das habe ich schon eigentlich. Ja, das habe ich eigentlich schon woanders stehen. Und da ist jetzt nie so ein besonderer Twist dabei. Es ist eher so ein bisschen runtergedampft sogar. Zum Beispiel in Österreich gibt es auch den Apfelstrudel.
Ja.
Und bei dem Apfelstrudel-Rezept soll man eine Vanillesoße aus dem Kühlregal dazu reichen.
Ui.
Ja, das finde ich so ein bisschen traurig, weil so ein Vanillesoßenrezept hätte da auch noch Platz gehabt. Und ich weiß nicht, ob das wirklich original ist, ob da der damals, ich kann mich nicht erinnern, ob in der Original-Location tatsächlich die Convenience-Vanillesoße gereicht haben. Ich kann es mir kaum vorstellen.
Das können wir ja mal nachschlagen.
Oder? Wenn man sich die Mühe macht, schon einen Apfelstrudel selber herzustellen, dann sollte es an der Vanillesoße nicht haben.
Nicht scheitern.
Und die selbstgemachte schmeckt deutlich besser als die aus der Packung. Also das ist ein bisschen schade. Außerhalb dieser ich sag jetzt mal böse Klischee-Rezepte, da gibt es jetzt zum Beispiel eins, was raussticht, steirische Jakobsmuscheln aus Österreich auch. Und die sind mitnichten Jakobsmuscheln, weil Österreich hat jetzt keine große Muschelvorkommen.
Wenig, glaube ich. Liegt aber auch daran, wo Österreich sich befindet.
Ja, ja, genau.
Also geografisch auch.
Ja, du bist so schlau. Ja. So, also die steirische Jakobsmuschel ist hier aus Euter und kommt zusammen mit Kohlrabi, Wantan und Stierhoden.
Sehr schön. So, Euter.
So, nachdem also alle Rezepte so eher
rudimentäre,
normale Rezepte sind, kommt dann dieses Rezept um die Ecke, wo ich einfach mal glaube, dass das einfach genau mal niemand nachkochen wird.
Ne? Naja, gut. Ist ja auch die Frage, wo kriege ich Euter her?
Ja, das muss man wohl vorbestellen.
Beim Metzger deines Vertrauens?
Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich weiß auch nicht, ob ich es tun werde.
Nee.
Ich glaube.
Aber hättest du einen Metzger, der Euter hat oder bei dem du Euter bestellen kannst?
Weiß ich nicht.
Also kannst du heutzutage auch gar keine Schweineschwänze mehr großartig bestellen. Die werden gibt's ja alle kopiert.
Ja, die gibt es kaum. Ne? Ja. Kann man, glaube ich, schon.
Es gibt noch Kühe mit Euter, aber kann man das bestellen
beim Metzger? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Will man das denn überhaupt?
Weiß ich nicht.
Ja, jetzt so
vielleicht ein
Lost
Hotel
mag das ja irgendwie, mag das ja im Trend sein, aber ich hätte jetzt keine Lust, Euter zu essen, ich weiß es nicht.
Du weißt ja nicht, wie es schmeckt.
Vielleicht stimmt.
Das ist vielleicht ein Klassiker.
Das stimmt. Trotzdem auch in Zusammenhang mit Stierhoden und so, ich glaube, das
Cojones. Das ist ein sehr spanisches Gericht.
Sehr spezielles Rezept.
Ja.
Da hätte ich ein bisschen mehr Varianz, ein bisschen mehr Vielfalt auch. Da gab es andere Rezepte, die ich spannender gefunden hätte.
Ne? Mhm. Welches hast du denn spannend gefunden?
Da ist ein Rezept drin, das ist tatsächlich großartig. Das ist das Ginger Chicken.
Mhm.
Das galt als das Lieblingsrezept von Tim Raue. Aber das macht ja nichts, es ist trotzdem lecker. Aber überhaupt nichts Außergewöhnliches eigentlich. Geheimnis ist ein Schalottenpüree, was man zubereitet. Und das ist die Basis davon. Das ist wirklich großartig.
Das Rezept ist toll. Du hast das Rezept aber schon vorher gemacht, weil es gibt doch auch einen Blog zu dieser Sendung. Ja,
das stimmt. Es gibt Food & Co. heißt der Blog. Das ist eine Frau, die macht nach jeder Sendung macht die Rezepte nach. Ne?
Ja.
Aufgrund der Sendung versucht die zu rezeptieren und macht das verdammt gut. Ne? Food & Co., toller Blog. Ne?
Hätte sich die Redaktion von Kitchen Impossible doch da auch mal in Verbindung setzen
können. Und das ist tatsächlich, auch wenn man die beiden Rezepte miteinander vergleicht, hat die einen sehr guten Job gemacht, muss man sagen. Ne? Also, aber wie gesagt,
dieses Apropos Rezept, guten Job gemacht,
ja.
Wenn ich da mal einhaken darf,
ja.
Ich habe mir dieses Buch ja auch zur Brust genommen, wie man so schön sagt, mal durchgeblättert.
Okay.
Und dann gibt es ja auch diese Tiramisu-Torte, die Raue nachbacken musste in Italien.
Ich erinnere mich.
Bei Melissa Forti.
Ja.
Und bei Melissa Forti, also Melissa Forti hat dann nach dieser Sendung, das ist schon ein paar Jahre her, hat sie dann auch bei Instagram oder Facebook oder wo auch immer immer gepostet, so, also ihr großes Backbuch, das kommt auch nach Deutschland, das wird auch in Deutschland übersetzt, ja, und so weiter und so fort. Mhm. Und dann kam es raus und habe ich es mir gekauft.
Ja.
Wegen der Tiramisu-Torte.
Ja. So. Wegen der hast du das gekauft?
Ich habe das tatsächlich, weil ich die Tiramisu-Torte, so wie sie da stand, mit den Bildern, wie sie sie gebackt hat, nicht wie Tim Raue sie gebackt hat. Mhm. Mit Tim Raue ging das ja komplett weg.
Ja,
so. Aber so wie sie das gebackt hat, nein, also habe ich dieses Buch mir gekauft wegen der Tiramisu-Torte,
okay,
die ich dann backen wollte.
Ja.
So, das war aber nicht das erste, was ich gebacken habe von Melissa Fortis. Und ja, ich habe verschiedene andere Kuchen, ja, gebacken aus, okay, diesem Buch. Und die sind alle nichts geworden. Die sind alle, weil die Rezepte einfach nicht stimmen. Und auch, okay, die Bilder stimmen nicht. Da gibt es eine Ricotta-Tarte, die ist schwarz abgebildet. Die musste, glaube ich, stundenlang backen oder verbrennen, damit sie, okay, schwarz wird. Also, okay, es funktioniert vieles in dem Buch leider nicht.
Okay.
Vielleicht ist da was hängen geblieben bei der Übersetzung.
Also wir sprechen jetzt nochmal uns klar von Backen. Von Melissa
Forti. Melissa Forti. Forti. Genau, von Melissa, genau, Forti. Das Buch heißt Backen, Dolci, Tarts und zauberhafte, ja, ja, Kuchen. Aber, ja, das ist natürlich, ja, es gibt ein paar Sachen, die gehen, aber vieles geht einfach nicht. Okay. So.
Aber und, jetzt spann uns nicht länger auf die Folter. Was ist mit der Tiramisu-Torte?
So, jetzt pass auf. Jetzt würde man doch davon ausgehen, wenn Melissa Forti diese Tiramisu-Torte doch rezeptiert hat und, ja, gebacken hat und, mhm, ihr vielleicht Signature-Back-Dish ist oder, ja, wie auch immer, dass das Rezept im Kitchen Impossible das gleiche ist wie in ihrem Kochbuch.
Ja, vielleicht.
Aber das ist es mitnichten. Das ist, nein, das Kochbuch von Melissa Forti weist eine ganz andere Rezeptierung,
ja,
und sogar massiv andere Rezeptierung, okay, für diese Tiramisu-Torte aus als Kitchen Impossible.
Okay, dann so, Hausaufgabe zum nächsten Mal für dich.
Backe einfach beide.
Backe
nochmal beide.
Backe beide,
ja,
und vergleiche.
So, listen and repeat. Nein, das finde ich, das ist mir nur aufgefallen.
Ja, vielleicht hat Tim Raue auch Hand angelegt und hatte Melissa mal gesagt, wie es richtig geht.
So.
Ne? Ja, ja. Und danach vielleicht hat sich vielleicht ihr Rezept geändert.
So. Ne? Vielleicht ist es genau das.
Ja, genau.
Ja, ich bin da einer, aber, Sache auf der Spur.
Ja, ja. Good job, Sherlock. Sehr, ja, gut. Sehr, 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 ja, gut.
Haben wir es wieder.
Das ist investigativer Journalismus, wie ich ihn liebe.
So. Ne? Das brauchen wir auch in, ja, diesem Podcast. Ja. Wir müssen uns kritisch mit den Dingen auseinandersetzen.
Ja, sehr gut.
So, jetzt, na, aber zurück zu diesem Fanbuch, ja, Kitchen, genau, Impossible.
Kitchen Impossible. Fanbuch, das trifft es eigentlich ganz gut. Das Buch ist, glaube ich, eher gemacht für Fans von der Sendung. Ne? Also Tim Meltzer-Fans oder die Sendung ganz toll finden, da gibt es ja, wo ich übrigens dazugehöre, ich finde diese Sendung auch großartig. Ne? Wirklich großartige Fernsehsendung.
Absolut.
Macht mir
sehr
großen
unterhaltsam.
Spaß. Genau.
Ja.
Super, toll.
Ich finde die Fäkalsprache manchmal ein bisschen drüber, ist ein bisschen viel.
Nicht? Ja, für dein zartes Gemüt.
Ja.
Ich komme damit klar. So, und aber es ist wie so ein Fanzine, das Buch. Ne?
Okay.
Als Kochbuch brauche ich das leider nicht.
Mhm. Gut.
Ja.
Ja. Das bringt uns ja zur Wertung. Es,
ja,
ist ja so, dass wir unsere Kochbücher bewerten.
Ja.
Und von 0 bis 10 mit Kochpötz. Pot. Wie heißt das genau? Ich krieg's, glaube ich, nicht, nee, hin.
Kochpötz.
Kochpötz. Und wie viele würdest du denn da jetzt geben wollen?
Ich gebe mal, als Kochbuch kann ich dann leider nur 4 geben. Ne? Weil als 4 von 10, als Fanbuch kann man sich das gut kaufen, ne? Mhm. Blättern, die Texten, die launigen Texte von Tim Meltzer lesen, alles gut, die Fotos anschauen. Als Kochbuch gebe ich 4 von 10 Kochpots.
Gut. Das bringt uns zu unserem Kochbuch Nummer 2 heute.
Ja.
Check 2.
Patrick, was hast du denn mitgebracht für ein Buch?
Ich erzähl dir jetzt mal was.
Ja, erzähl
also,
mir mal
kleine
was.
Raterunde. Patricks,
ja,
Raterunde.
Mhm.
Bei Jörg Müller auf Sylt hat er seine Ausbildung gemacht.
Ja.
Bei Johannes King war er Chef, Garde-Manger und Saucier.
Ja.
Bei Nils Henkel hat er gekocht. Und, ja, selbst genau diese Zeit hat ihn sehr geprägt.
Okay.
Also auch menschlich.
Positiv oder negativ?
Positiv.
Ach so, okay, gut.
Ja. 2013 war er bester junger Chefkoch in Deutschland.
Ja.
Dieses Hinterfragen manchmal, Gregor, das ist,
Entschuldigung,
bringt mich so ein bisschen aus meinem Konzept.
Das tut mir leid, Entschuldigung.
Also 4 Monate später kam der Koch-Weltmeistertitel und seit 2013 ist er wieder auf Sylt im Söllringhof.
Ja, da weiß ich aber schon, von wem du redest.
Ja.
Weil ich greife vor, wenn ich sage, wir haben uns auch mit ihm unterhalten.
Das ist richtig.
Es ist Jan-Philipp Berner.
Richtig. Ja. Seit Anfang 22 ist er da im Söllringhof Chef von das Ganze.
Ja.
Da war ich auch vor zwei Wochen, zwei Sterne. Mhm. Großartige Location. Also
ja,
das,
glaube ich.
Das ist wirklich, also wenn du da hinkommst, dieses schöne weiße Haus auf den Dünen und die Küche ganz in weiß und dann sitzt du da und das ist schon sehr zauberhaft. Ja, das ist
bestimmt schön.
Absolut. Mhm. Sehr organisiert.
Kann ich mir vielleicht auch irgendwann mal leisten.
Bestimmt. Du musst es nur wollen auch. So, und vor uns haben wir sein, wie er sagt, selbst sagt, sein bestes Kochbuch.
Aber er hat doch nur eins
bisher. Ja, genau. Denn darin steht alles, was er kann, nicht mehr und nicht weniger.
Okay.
Es ist in den Sylter Farben gehalten oder in diesen Meerfarben.
Aber sagt er erstmal, wie heißt es denn überhaupt?
Ach so, es heißt Sylt, das Kochbuch.
Ah, okay.
Sylt, das Kochbuch im Südwestverlag erschienen.
Ja.
Sylter Farben, also es ist blau, weiß, bisschen Silber. Mhm. Ganz, ganz toll gemacht. Dick, 430 Seiten und eigentlich, nicht eigentlich.
Ich nehme es mal in die Hand.
Nimm du es mal in die Hand, das ist doch schwer.
Das ist schwer, ein dickes, fettes Buch.
Das ist wirklich schwer. Unglaublich schön. Ich würde sagen, ein Buch, das man durchaus haben sollte, wenn man Fan der Pinzettenküche ist. Also das,
ist das Pinzettenküche?
Also ich würde sagen, Pinzettenküche, das ist so kleine Kräuterschnitzchen und hier ein bisschen Zwiebelchen, da einen kleinen Kartoffelschnitz anrichten, das ist Pinzettenküche.
Ja, gut.
So. Und das auch nicht nur auf den ersten, sondern auch auf den zweiten Blick. Aber das tut dem Buch jetzt keinen Abbruch. Das Buch ist unterteilt in die Jahreszeiten.
Ja.
Frühling, Sommer, weißt du, so wie viel ist es ja gerade hip.
Herbst und Winter auch.
Genau, auch das. Und dann wieder in Snack, eine kleine Amüs, Brot, nicht viel, Menü, au Schreck, dazu gleich mehr, Menüs.
Okay.
Petit Four, Praline, Sonntagsküche, das nicht viel und noch ein paar Zeilen über Sylt, dem Autor, die Küche etc.
Ja,
das alles eher mehr Fisch und so als fleischlastig.
Ja, das ist aber auch bei einer Insel.
Sollte man so sagen.
Ja.
Ne? Gibt ja wenig... So, eines gleich vorweg. Mhm. Aufmachung top.
Ja,
siehst
super.
Du ja. Fotos, Fotoauswahl.
Super, auch also super. Angerichtet.
Absolut.
Hammer angerichtet.
Haptisch und von der Größe ist dieses Buch erstmal eine Wucht, eine Augenweide. Es macht Spaß, dieses Buch in die Hand zu nehmen.
Es hat übrigens Lesebändchen. Ich liebe Lesebändchen.
Jetzt weiß ich auch, ist das die Fachsprache? Lesebändchen?
Ich glaube ja. Ich nenne sie Lesebändchen. Wenn es ein Fachtermini dafür
Termini, dann möge er uns bitte schreiben.
Möge uns bitte schreiben.
Vielleicht schreiben uns jetzt die ganzen Verlage, wie es richtig heißt.
Ja.
Lesebändchen.
Mhm.
Das Wichtigste in dem Buch sind aber die Rezepte. Und
da
macht es gleich erstmal Aua, sage ich jetzt mal so. Schon beim ersten Rezept, schlag mal auf, Apfel, Sellerie, Verbene.
Okay, das klingt ja erstmal... Das
einfach.
Einfach.
Ja.
Und aber wenn man dann sieht, wo ist es denn nach? Ist
ja,
vorne.
Also wenn man es aufschlägt, das ist schon, oh.
Ja, es ist wenig Zutaten, aber zwei Seiten.
Wenig Zutaten, weil es ist Sellerie, Apfel und Verbene. Mehr ist es nicht, also viel mehr ist es nicht. Aber es ist sehr, sehr aufwendig.
Unfassbare Schichten geteilt.
In wahnsinnig viele Schichten.
Zehn Schichten.
So, es sieht zauberhaft aus, aber ich glaube... Du brauchst Stunden. Und so geht es weiter in dem Buch. Spätestens, und das ist auch immer die größte Kritik von allen an diesem Buch gewesen, von wem auch immer, spätestens bei den Menüs, die kannst du auch gerne aufschlagen, möchte man das Buch eigentlich in die Tonne schmeißen.
Wieso?
Ja, wenn man, oder zumindest zurücksenden. Warum? Weil die Menüs so zu Hause von einem Mann, Frau, Koch nicht zu bewerkstelligen sind. Das sage ich jetzt mal so. Also, gut, dann wird es auch wieder einige geben, die sagen, naja, da müssen wir nur ein bisschen machen. Ja, aber es ist schon, Jan-Philipp Berner sagt das auch im Interview später selber.
Genau.
Das ist so nicht zu schaffen. Dafür hat er auch eine riesen Kochgruppe.
Ja, doch, außer zehn Köche oder was
immer da steht. Genau, außer man schließt sich also ein, zwei Tage ein und macht nichts anderes. Aber, und wie gesagt, das sagt er ja selber, er hat seine Küchencrew. Das ist seine Küche, sein Werk. Und dieses Buch ist als Baukasten zu verstehen, so habe ich es auch verstanden. Jeder nimmt sich das raus, was er braucht oder ausprobieren will von diesen einzelnen Soßen und Dingen. Es muss ja nicht das ganze Menü sein. Jeder kann sich das rauspicken, was er gerade so möchte.
Ja, ich glaube, das ist auch eine, ein kulinarisches Niveau. Das kann man als Laie eigentlich auch nicht bewerkstelligen. Ne?
Also, das kann man schon, wenn man sich Mühe gibt. Doch, das kann man schon. Aber Mühe gibt, aber auch mühsam. Nichts für, ich komme heute Abend nach Hause von der Arbeit, 17, 18 Uhr, stelle mich jetzt in die Küche und jetzt wird gekocht. Dafür gibt es andere Kochbücher. Ja,
das stimmt.
Das ist eins, das nimmst du am Wochenende, ich sag mal, Samstag kommen die Gäste, dann nimmst du das Freitag in die Hand, guckst mal, was du daraus machen möchtest, gehst einkaufen und fängst am Freitagnachmittag schon mal an vorzubereiten.
Wenn das reicht.
Wenn das reicht und wenn du die Zutaten alle am Freitagnachmittag bekommst.
Wie ist das überhaupt mit den Zutaten? Ist das viel Sylt-spezifisches dabei oder kann man das?
Ja, absolut. Deswegen heißt es Sylt das Kochbuch. Ja. Es sind viele Sylter Kräuter. Es ist natürlich sind es auch Sylter Austern. Es sind Sylter Muscheln und es ist das Salzwiesenlamm.
Gut.
Das sind Klassiker.
Aber das könnte man ja auch gegen ein Neuseeland-Lamm austauschen aus dem Supermarkt. Das könnte man auch gegen Austern aus Frankreich austauschen oder.
Das ist absolut richtig. Man muss nur wissen, wie. So, das ist wie den Wermut aus Sylt. Den kann man ja auch mit verschiedenen anderen Dingen. Also das muss jeder hinbekommen. Ja,
gut.
Wenn man das also erstmal verstanden hat, dieses Baukastenprinzip, dann ist das ein sehr gutes Buch. Die Rezepte haben alle eine Leichtigkeit. Leichtigkeit von den Geschmäckern, von den Aromen
geschmacklich,
her.
Nicht handwerklich.
Handwerklich, nein. Geschmacklich hat es eine Leichtigkeit, weil es auf den Punkt ist, weil es Aromen, weil es nicht verspielt ist, sondern es ist einfach ein Dill bleibt Dill.
Ja. Also klare, pure, Aromen.
Aromen, die da sind vom Meer und Sylt geprägt. Es gibt, das hatten wir mit den Zutaten, es gibt eigentlich keine Zutaten, die du nicht im Supermarkt oder im Feinkostmarkt bekommst.
Okay.
Außer, wie gesagt, diese Sylter Originale. Ja. Die kann man ja dann austauschen. Alles und wirklich alles in den Rezepten, das ist ja wichtig, ist erklärt und funktioniert. Es ist wunderbar rezeptiert, zumindest die Dinge, die ich ausprobiert habe. Und das sagt er auch selber. Also die Portionsgrößen und die Rezeptierung variieren natürlich stark. Von für zwei Personen bis 30 Personen. Ja. Das muss man wissen. Wieso das so ist, wird er uns im Interview erklären.
Genau.
Weil man halt in der Küche nicht für zwei Personen kocht, sondern für einen Abendservice.
Ja, das und manche Dinge kann man halt nicht für zwei Personen kochen.
Ja, dieses Buch ist ein nice to have.
Ja.
Wenn man, wie gesagt, dieses Niveau möchte.
Ja, vielleicht interessiert auch einige, was sie da gegessen haben und wollen einfach nur nachlesen, wie sowas.
Ganz genau. Wird. Dafür ist dieses Buch gedacht. Mhm. Es ist kein Buch, das ich mir jeden Tag aus dem Regal hole oder wo ich jetzt mal mir eine Inspiration suche für den nächsten Abend. Das ist es nicht. Es ist eher etwas, ist ein Event-Kochbuch, wo ich sage, okay, jetzt kommen Freunde, Bekannte, kochaffine Menschen vorbei, dann nehme ich mir das zur Brust.
Okay.
Es sind ein paar Rezepte drin, die ich klasse finde. Das ist entgegen dem, was ich gerade gesagt habe, dieses Muscheleintopf mit Venusmuscheln ist großartig, die Focaccia ist großartig.
Und die ist auch zu schnell zu bewerten.
Absolut, das sind schnelle
Sachen. Also gibt es da auch ein paar Sachen,
absolut, die man so. Das kann man machen, der Rest bitte mit Bedacht.
Mit Vorlauf.
mit Vorlauf, genau. So.
Gibt es eine Wertung? Welche Wertung würdest du geben?
Ich würde diesem Kochbuch 5 Kochpots geben.
5 von 10?
Ja. Das Warum liegt nicht so daran, wenig? Dass das ein schlechtes Kochbuch ist. Es ist ein sehr wertiges Kochbuch, aber auch ein sehr aufwendiges Kochbuch.
Ja.
Und ich finde, ja, es gehört ins Regal,
ja.
Aber du ziehst es nicht jeden Tag raus. Und es ist sehr, sehr aufwendig.
Ja, gut.
Und das ist der Grund, warum ich sage, okay, das sind 5. Es ist auch kein Buch, wo ich immer wieder schmökern würde.
Mhm, okay. Nee. Weil das Niveau zu hoch ist.
Absolut. Also für das tägliche Geschehen.
Du bewertest das mittelmäßig, weil dir das Niveau zu hoch ist. Sehe ich das richtig, Patrick?
Jetzt werden wir aber persönlich, Herr.
Ich frage nur mal.
Herr Wagner, ich finde, wir sollten jetzt wieder zum Sie übergehen.
Ja.
Nein. Also, ich erkläre dir jetzt, warum.
Ja, okay.
Also, dieses Buch ist aufwendig. Ja. Gut. Aber für mich ein gutes Kochbuch, das ich dann vielleicht mit 10, wenn es das gibt, dieses Kochbuch, was ich jetzt noch nicht kenne, ob wir ein Kochbuch mit 10 Pots bewerten, dann müsste das ein Kochbuch sein, das von den Rezepten, Rezeptierungen, von den Fotos, von den Ideen, die da drin sind, das müsste ein Kochbuch sein, das ich sehr häufig in die Hand nehme.
Okay.
Und aus dem ich wahnsinnig viele Rezepte, nicht über Jahre, alle, ne? wahnsinnig viele Rezepte über Jahre nachgekocht mhm. habe. Und auch Freunden empfehlen würde.
Okay.
So.
Okay, verstehe.
Und das,
nee, dann macht das Sinn.
Dann macht das Sinn. Und okay. so würde ich das, da gibt es jetzt wenig Rezepte, die ich jetzt Freunden empfehlen würde. Es gibt verstehe. Das eine oder andere, wo ich sage, das ist nett und schön und Ding. Aber das ist eben Sülter, Zwei-Sterne-Küche, Söllringhof.
Gut.
Fantastische Küche, möchte ich, also möchte ich mhm. nicht, wie gesagt, ich war ja da, es war großartig, möchte ich nicht missen, diese Erfahrung. Aber als Kochbuch ist das schon
okay.
ein Hammer.
Verstehe. Dann können wir uns doch jetzt unser Gespräch mit Jan-Philipp Berner anhören.
Das oder? Sollten wir tun.
Gut, und?
Das Interview.
Moin.
Moin. Moin nach Sylt. Und herzlichen Glückwunsch zu zwei Sterne.
Jawohl, danke schön. Alle Jahre wieder wirklich spannend. Aufregend ja. und wichtig fürs Haus.
Absolut. Schön, dass das klappt.
Ist das noch spannend?
Naja, was heißt noch spannend? Es ist halt, ich weigere mich dagegen anzutun, das als selbstverständlich zu nehmen, weil es ja einfach eine Wahnsinnsauszeichnung ist. Und vor allem eben auch, ist es auch wichtig, dass wir das auch zelebrieren, weil es ist die Leistung vom aktuellen Team. Nicht von denen, die es vor 18 Jahren gemacht haben. Das heißt, es ist auch, wenn man es schon in Anführungsstrichen regelmäßig hat, ist es, wir haben es auch jetzt wieder in Deutschland gesehen, ist es nicht selbstverständlich. Und dann ist es mir auch wichtig, dass wir auch unserer Mannschaft da auch die Anerkennung zugeben, die sie auch verdient, weil es ist eben die aktuelle Truppe, die diese Wahnsinnsleistung vollbringt und nicht die in den vergangenen Jahren. Dass es darauf aufbaut, ist klar. Und aufgeregt nicht, weil ich weiß, was wir auch letztes Jahr gemacht haben, aber trotzdem ist es besonders auch und Dankeschön. Ja.
Und jetzt seit Januar auch noch die Leitung vom ganzen Hotel. Das ist eine Mammutaufgabe, oder?
Also langweilig war mir in den letzten 10 Jahren schon nicht. Das muss ich sagen.
Okay.
Ich bin sicher, langweilig wird mir auch in den nächsten 10 Jahren nicht. Das ist das, was ich suche. Das ist mein Antrieb. Das ist ja auch das, was die Vielfalt darstellt und auch was alles wahrscheinlich auch zusammenhält. Und das sind einfach alles Dinge, ja, das macht einfach Riesenfreude. Ja, das muss man schon so sagen.
Apropos Langeweile. Ich denke, in Corona-Zeiten war Ihnen überhaupt nicht langweilig. Sonst hätten Sie es nicht geschafft, so ein unfassbar großartiges Buch herauszubringen. Sylt, das Kochbuch.
Das war vorher fertig.
War das vorher schon fertig? Aber es hat den Anschein, als hätten Sie gefühlt ein Jahr Minimum dran gearbeitet.
2,5 Jahre.
Zweieinhalb.
2,5 Jahre. Also man muss wirklich sagen, dass der Lockdown hatte damit gar nichts zu tun. Im Lockdown habe ich das zweite Buch gemacht. Das ist schon fertig, aber das kommt erst nächstes Jahr raus.
Ah.
Es ist wirklich, man muss sagen, das Buch, ich habe lange mich geweigert, ein Buch zu machen. Und aber die Nachfrage ist schon hoch. Man muss auch sagen, so ein Buch gibt auch unseren Gästen eine unglaubliche Möglichkeit, sich noch besser mit unserem Haus zu identifizieren, wenn man so ein Stück mit nach Hause nehmen kann. Von daher ist es auch wertvoll und wir haben natürlich, oder Herr King hat ja auch früher Bücher rausgebracht, ich habe irgendwie an Büchern teilgenommen und man muss natürlich sagen, so ein Haus entwickelt sich immer weiter auch. Und innerhalb das letzte Buch von Herrn King ist, glaube ich, 10 Jahre alt. Und wenn jemand in Söringhof jetzt das Buch mitnimmt, dann wird er nicht das sehen im Buch, was er im Söringhof erlebt. Und darum ist es auch wichtig, dass man sowas aktualisiert, weil sich natürlich auch der Zeitgeist, die Art und Weise, da verändert sich einfach viel. Und darum freue ich mich und mir war es auch wichtig, dass wir das eben auch so, muss man auch sagen, auch so günstig wie möglich machen, damit es so viele Menschen wie möglich sehen. Also ich weiß auch, dass das Buch fürs Doppelte hätte verkaufen können, aber dann wäre es eben auch nicht in die Breite gegangen. Und letztendlich muss man ja auch sagen, ist ein Buch ja nicht zur Selbstbeweihräucherung, sondern ich wünsche mir, dass viele Menschen Freude am Kochen wecken. Ich wünsche mir, dass viele Menschen vielleicht auch den Söringhof kennenlernen und sagen, Mensch, das ist doch spannend, vielleicht besuche ich den Söringhof mal, wenn ich das nächste Mal auf die Insel komme. Also das sind ja eigentlich die Gründe, warum wir das machen. Und da haben wir eben, dadurch, dass unsere Küche so stark von den Jahreszeiten geprägt ist, war halt insgesamt der Fotograf 12 Wochen insgesamt nur für das Buch da. Und jeweils 1,5 Wochen in jeder Jahreszeit in allen 2 Jahren. Weil natürlich ist Murphys Gesetz, dass in den 1,5 Wochen, wo er natürlich auf der Insel ist, was ja schon ein langer Zeitraum ist, ja, also das muss man ja erstmal bezahlen, natürlich nicht gerade Schnee ist im Winter, wir aber Schneebilder auch wollen. Ja, weil natürlich das Frühjahrskapitel. Es gibt Pflanzen, die wachsen am Anfang des Frühjahrs. Es gibt Pflanzen, die wachsen am Ende des Frühjahrs. Also du brauchst einfach 2 Jahre, um alles auch darzustellen. Und ich wollte bei dem Buch alles machen, aber keine Abstriche, weil es ist mein erstes Kochbuch. Es ist, ich bin jetzt auch kein Kochbuchautor, der die Dinger am Fließband macht, sondern das ist schon wirklich mein Herzensprojekt. In dem Buch steckt alles drin, was ich kann. Mehr kann ich nicht, das war's. Ende im Gelände. Ja. Und dementsprechend wollte ich da einfach auch wirklich unseren Gästen die Möglichkeit geben, das so gut aufzubereiten, dass sie wirklich die Chance haben, sich 1:1 ein Söringhof-Erlebnis nach Hause zu holen. Dass das teilweise auch sehr aufwendig ist, das ist auch klar. Ich glaube, dass das, und das habe ich auch probiert zu erklären, dass man das gut als Baukastensystem nehmen kann. Ja, kleine Teile, die vielleicht den Alltag bereichern oder einfach nur noch mal gucken, wie kann ich denn den Fisch vernünftig braten oder die Hühnerbrust vernünftig hinbekommen. Oder eben die ganz Verrückten, und davon gibt es ja viele, die sich eine Woche einsperren und so ein Menü kochen. Bitteschön, das macht richtig Spaß, aber ist natürlich auch Wahnsinn. Und aber auch diese Profis abzuholen, und darum ist das Projekt leicht ausgeartet. Es war, glaube ich, auf 240 Seiten beschränkt. Es ist jetzt fast das Doppelte geworden.
Fast das Doppelte, ja.
Aber das ist mir egal.
Ja, ja.
Und da gibt es keine Kompromisse. Und jetzt kann ich aber auch wirklich sagen, dass all genau das in der Ausführung, in der Tiefe auch drin ist, wie ich es mir gewünscht habe. Und sind wir wirklich sehr glücklich und stolz drauf. Ich habe einen Sous-Chef gehabt, der hat in den 2,5 Jahren nichts anderes gemacht, 6 Monate lang, als nur das Buch zu machen. Weil die Gerichte sind ja nicht neu entwickelt. Wir kochen natürlich im Söringhof nichts für 4 Personen. Und man kann nicht alles einfach runterbrechen. Und ich kann auch nicht den Kipper, wo ich die große Kalbschü ansetze, auf einmal auf 4 Portionen runterrechnen. Weil man kann nicht zu Hause einen halben Kalbsknochen einen Tag auskochen, dann wieder einen halben Kalbsknochen auskochen. Also es funktioniert nicht. Das heißt, es gilt auch darum, die ganzen Rezepte eigentlich komplett neu zu machen, damit sie auch funktionell sind zu Hause. Und da gilt es auch durchaus mal, den Verlag zu überzeugen, dass das so sein muss. Weil nämlich 4 Pralinen kann man nicht temperieren. Man kann nicht 12 Gramm Schokolade temperieren. Das steht im Rezept. Theoretisch müsste es funktionieren, aber zu Hause kann es keiner umsetzen. Deshalb gibt es dann Pralinen auf einmal für 32 oder 64, weil ich es weiß, dass es funktioniert. Es funktioniert alles in dem Buch, und das war mir ganz wichtig, dass unsere Gäste auch eine echte Chance haben. Weil wir wollen uns nicht bloßstellen, wir wollen uns nicht abheben, wir wollen animieren. Ja?
Jetzt haben Sie gesagt, das ist ein Buch für Ihre Gäste und da ist alles drin, was Sie können. Meinen Sie nicht, Sie trauen Ihren Gästen ein bisschen viel zu? Also wenn ich jetzt beispielsweise gleich das erste Rezept, Apfelknollensellerie-Verbene, das ist so ein Rezept, sage ich jetzt mal, wir würden in Köln sagen, in die Fresse. Also wenn du das nicht hinbekommst, dann brauchst du mein Buch gar nicht weiterlesen. Dann geht's los mit zweite Schicht, dritte Schicht, 4 Zentimeter, 9 Zentimeter, dann wieder 7 Zentimeter, 5 Zentimeter, dazwischen Zitronenverbene. Trauen Sie Ihren Gästen das zu? Haben Sie diese Gäste oder ist das für jemand anders?
Ja, also ich sag mal, man muss natürlich ganz klar sagen, das ist sicherlich nicht etwas, das ganze Buch ist bestimmt nicht das, was jeder macht, und schon gar nicht, wenn ich am Donnerstag von der Arbeit komme und ich sage, ich mache mal das Buch auf und koche mal kurz ein Gericht. Das ist ganz klar. Ich weiß, dass viele, viele, viele Küchen unserer Gäste besser ausgestattet sind als meine eigene. Also es ist ein Wahnsinn, welche Affinität und auch welche Qualität mittlerweile in privaten Haushalten gestaltet werden. Ich spüre das in den Kochkursen. Ja? Wenn ich denen sage, dass man den Steinbutt dann auch halbieren kann, sagt er, warum? Mein Ofen ist groß genug. Ja? Also da passt auch ein 6-Kilo Steinbutt rein. Aber natürlich ist es nicht realistisch, das Menü zu Hause zu kochen. Das ist das, was... Ich habe 25 Köche, jeden Tag 14 Köche da. Die machen den ganzen Tag nichts anderes, als ein Menü zu kochen. Ja? Also, wenn Sie das zu Hause alleine mit Ihrer Frau am Nachmittag machen, dann müssen Sie mal fragen, was wir hier alles falsch machen, dass wir das so, dass wir so lange brauchen und so viele Menschen brauchen. Ich finde aber auch, dass unsere Küche, das ist nichts Elitäres oder das ist nichts, was irgendwo am Himmel schwebt, sondern ich möchte, dass es nahbar ist. Und damit es nahbar ist, muss ich es auch ganz transparent machen, und zwar mit all seinen Aufwendigkeiten, die dahinter stecken. Und wer wie viel davon macht, das ist jedem selbst überlassen, aber ich möchte ihm zumindest die Chance geben, aber eben auch ganz wichtig zu sagen, nutzt doch einfach Bausteine. Also ich würde mich freuen, wenn dieses eine blöde Kraut nicht da ist aus den Salzwiesen, weil sie in München sind, das Gericht funktioniert trotzdem, Herr Gottsack, nochmal. Ja? Also einerseits die Benchmark zeigen, für mich die Benchmark, und aber auch dem Gast den Zuspruch geben, und sonst mach's doch anders, Herr Gottsack. Wenn du 3 gute Sachen zusammenfügst, kann nichts Schlechtes rauskommen, auch wenn das 4. fehlt.
Das wollte ich gerade sagen. Ihnen ist die Regionalität Sylt, also deswegen macht das Buch ja auch Sinn. Es ist ein Sylt-Buch und deswegen sind die Sachen aus Sylt, Sylter Rose, Dreizack, Sylter Royal, Wattschnecken, der Käse aus Sylt und so weiter und so fort. Das wollte ich gerade sagen. Ihnen ist wichtig, dass das im Buch ist, dass die Gäste oder die Freunde dieses Kochbuchs wissen, das ist ein absolutes Sylt-Buch. Aber alle Produkte, auch den Sylter Wermut, den ich jetzt als Sylt-Kenner jetzt noch gar nicht kenne, ich glaube, es geht Ihnen darum zu zeigen, das ist ein Sylt-Buch, aber macht es auf eure Art und Weise.
Genau, also Appetit zu machen auf das, was unsere Insel kann, auf das, was die Region hergibt und aber auch den Mut zuzusprechen, Dinge auch zu verändern. Nichts ist in Stein gemeißelt. Es gibt für alles Alternativen. Wenn ich keinen Strandwermut habe, nehme ich halt anderen Wermut. Meine Güte, Herr Gott, sagt das doch nicht dramatisch. Ja, wo soll ich das Zeug denn herbekommen in Nürnberg?
Gibt es überhaupt eine Chance, an die Waren zu kommen?
Also an die meisten Waren natürlich. Ja. An die meisten Waren natürlich. Ich sag mal, alles, was wir selber sammeln, und das ist schon ziemlich viel, ist natürlich schwierig, weil das gibt es nicht, dafür gibt es keine, das ist ja auch der Mehrwert unseres Restaurants, dass wir unseren Gästen Dinge ermöglichen, die sie eben nicht im Supermarkt an der Grabbelecke finden. Mhm. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man Gerichte versteht. Warum ist es so? Ja? Also was macht dieses Kraut da? Es geht ja nicht darum, dass die Blüte jetzt schön aussieht, sondern okay, Wermut hat so eine gewisse Ätherik oder ich habe Estragon, der hat Anisnoten. Meine Güte, dann habe ich einen Estragon und ich mache einen Schluck Pastis rein. Also man muss schon ein gewisses Grundverständnis vom Kochen haben. Das Schöne ist aber, denke ich auch immer, was kann denn passieren? Was kann denn passieren? Sie machen es und merken, okay, war vielleicht ein bisschen Phenolipra, war vielleicht ein bisschen wenig von dem Kraut, aber es kann doch nichts passieren. Und das Schöne ist ja, man sammelt ja Erlebnisse und Eindrücke, die einem beim nächsten Mal dann weitermachen. Also von daher, alles gar nicht mal so wichtig nehmen, einfach mal mit Leidenschaft zur Sache gehen. Da wird immer was Gutes rauskommen. Und wenn es beim nächsten Mal besser geht, dann haben Sie die Erfahrung gesammelt. Man kann auch in dem Buch die Erfahrung dem Gast nicht wegnehmen. Ne? Man muss sich das selber so ein bisschen auch erarbeiten, aber zu motivieren und zu animieren, ich glaube, das können und sollten wir ganz gut tun.
Wie viel Regionalität ist Ihnen denn wichtig? Also es gibt ja Salzwiesenlamm und diese Sachen, die ich eben schon aufgezeigt habe, die sind natürlich in diesem Buch vorhanden und das ist ja ein absolutes Muss als Koch auf der Insel. Aber Sie greifen ja auch auf, steht ja drin, norwegische Jakobsmuscheln, Reh und so weiter und so fort. Wonach suchen Sie die anderen Produkte aus?
Fangen wir es mal andersrum. Ich habe den Anspruch, dass unsere Gäste, wenn sie bei uns im Restaurant sind, einen ganz tollen Eindruck davon bekommen, was die Insel, was unsere Region ausmacht. Das ist mein Anspruch, dass man Sylt schmeckbar macht. Das bedeutet aber gleichzeitig, und für mich sind, ich mag keine Phrasen, ich möchte gern, dass die Sachen Sinn machen. Ja, und ich mache das auch nicht, um auf irgendeinen Marketingzug aufzuspringen, sondern erstmal hat Regionalität was mit Qualität zu tun, mit Authentizität und Typizität. Das ist das, was stimmen muss. Jetzt darf man aber auch nicht vergessen, wir sind immer noch auf einer Insel. Eine Insel ist begrenzt. Ja? Wir wissen alle, es gibt keine Definition von Regionalität. Wo fängt die Region an? Wo hört sie auf? Ja? Ist Regionalität auch was kulturell? Kümmel ist kulturell verhaftet. So viele Kümmel habe ich hier noch nicht gesehen auf Sylt. Ja, ist das Regionalität? Also die Definition kann ja nur jeder für sich machen. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man als in dem Fall als Koch oder als Restaurateur einfach auch etwas nachvollziehbar macht für den Gast, dass er ein Gefühl kriegt, was einen erwartet auf der Düne. Das ist ganz wichtig. Und für mich steht aber auch die Qualität über allem. Und Fakt ist, wir sind mitten in der Nordsee. Natürlich habe ich als Gast das Bedürfnis, Fisch und Meeresfrüchte zu essen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir keine Fischereiindustrie auf Sylt haben. Und ich nicht warten kann, bis der Feuerwehrmann im Sommer Lust hat, eine Makrele zu angeln. Die nehme ich dann, aber das ist ja kein Wirtschaftszweig. Und ich kann ja nicht 320 Tage im Jahr keinen Fisch anbieten und dann Makrele in 12 Gängen, weil ich gerade 100 Stück bekommen habe. Ne? Und also gehe ich nach Dänemark. Und ich probiere, die Dinge so zu machen, dass sie so nah wie möglich um unser Haus kommen. Wir haben ganz viele fantastische Dinge auf der Insel, die nutzen wir. Und zwar intensiv. Und da machen wir uns richtig Arbeit, die Sachen zu ergattern, zu erwirtschaften, zu sammeln, einzulegen, zu machen. Aber dazu gehört eben auch, dass man manchmal auch weitergehen muss. Zum Thema Regionalität gehört zum Beispiel auch, dass wenn die Lieferwege nicht richtig erschlossen sind, dass die Quintessenz, ich sag mal, direkt vor dem Auto zu kommen, den Bauern, der macht fantastischen Joghurt. Aber der kann doch nicht für jeden 2 Kilo Joghurt, die ich pro Tag brauche, mit dem Autozug für 110 Euro rüberkommen. Der braucht 4 Stunden mit dem Auto, ne? Anstehen, rüberfahren, Söringhof zurück, plus 100 Euro, soll der den Joghurt bringen? Ist doch unreell. Also was macht der Bursche? Der packt das in ein Paket per Express, wird das dann irgendwo nach Rendsburg geschickt und dann wieder hochgeschickt. Das heißt, wir zahlen 15 Euro Inselzuschlag und wir würden, wenn wir das mit jedem Produkt machen, am Schluss hier 120 Pakete jeden Tag bekommen. Ist das nachhaltig? Ich finde nicht. Dann macht es mehr Sinn, einen Bauernverbund in der Nähe von Hamburg zu nehmen und zweimal die Woche vielleicht das Auto 180 Kilometer fahren zu lassen. Ich finde, am Ende muss ich mit einem geraden Rückgrat dastehen und den Gästen das authentisch und nachvollziehbar zu kommunizieren. Wir haben ganz viele Schätze, die wir nutzen, aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass man nicht alles hat. Und ich finde, das gehört auch zum Thema Regionalität dazu, dass man nicht immer nur tut, als wenn die Region das Beste ist, was man hat, sondern dass es eben auch Grenzen aufzeigt, zumindest wenn man von der obersten Qualitätsskala sprechen möchte. Und es bringt mir auch nichts, wenn ich meinem Gast den Vornamen der Dame sagen kann, die die Möhren gebaut hat, wenn die Möhre schlechter ist als eine andere, die ich kenne. Weil dafür sind unsere Gäste viel zu gebildet kulinarisch. Dafür sind sie viel zu weit gereist, als dass ich den Gästen einfach nur mit einer Floskel und einer holzigen Möhre etwas vormachen kann. Darum geht es nicht. Das ist auch nicht der Anspruch, den wir verfolgen. Wir wollen den Gästen doch die tollsten Produkte bringen. Wir haben ganz viele davon. Und die, die wir nicht haben, da schlagen wir den Zirkel etwas größer. Mhm.
Also ich muss ehrlicherweise sagen, das Buch hat mich ein Stück weit sehr beeindruckt, weil gerade wenn wir über Regionalität sprechen und viele Köche haben draußen ihre Kräutergärten oder gehen sammeln, gerade in Dänemark ist das ja ein ganz großes Stichwort, da werden Sachen eingemacht und sie machen das auch. Sie haben bebildern das sogar noch mit Sachen, die ich, muss ich ehrlicherweise sagen, also ich habe immer gedacht, ich wäre schon ganz weit vorne, was Kochen angeht, aber man lernt immer wieder dazu. Und sie sammeln und sie machen ein, unter anderem auch die Holunderkapern. Das war für mich wirklich absolut neu. Würden Sie auch sagen, dass das, und das ist in diesem Buch ja mannigfaltig zu finden, das, was die Oma damals schon gemacht hat, sie ist ja auch rausgegangen und hat eingeweckt und gemacht und getan. Würden Sie sagen, dass das die Zukunft ist?
Jein. Ich glaube, dass am Schluss, dem muss man sich bewusst sein. Ich möchte vor allem so ein bisschen eine gewisse Vorbildfunktion auch einnehmen, das ist ganz klar. Ich glaube aber vor allem auch, dass es die Vielfalt am Ende macht. Für mich ist das elementar im Vergleich zur Großmutter, die Sie gerade angesprochen haben, ist natürlich der Unterschied, dass das sicherlich auch aus einem anderen Kontext kommt. Diese Dame hat das früher sicherlich vor allem auch gemacht, um vielleicht auch über den Winter zu kommen. Ja, vielleicht auch die Reserven aufzubauen, weil es damals nicht gab. Ich meine, da sind wir in einer ganz anderen Situation. Wir merken auch gerade wieder ganz aktuell, dass das alles überhaupt nicht selbstverständlich ist, was wir hier haben. Aber bei uns ist es natürlich so, dass dieses ganze Einlegen, Marinieren, bei uns natürlich vor allem der Geschmacksintensivierung dient. Ja? Es gibt einfach Produkte, die durch Einlegen an Geschmack gewinnen. Und das ist es ja. Ja? Ich brauch die eingelegten Rosen nicht, damit unsere Gäste im Winter noch was zu essen haben. Aber es ist einfach ein wunderschönes Stück Sylter DNA. Und durch das Einlegen kann ich diesen Geschmack der Insel übers Jahr transferieren. Und vor allem ist es natürlich so, wir leben in Norddeutschland. Das heißt, wir haben die Jahreszeiten, fantastisch. Aber wir haben natürlich im Sommer so viel Lebensmittel, so viel können wir gar nicht verarbeiten. Also so viel Vielfalt können wir auch gar nicht verarbeiten. Aber ich mache ja nicht im Winter nur auf einmal ein Dreigangmenü, sondern ich möchte ja, dass die Menüs den gleichen Umfang und vor allem auch die gleiche Vielfalt haben. Also muss ich dafür sorgen, dass ich im Sommer, wenn ich ganz viel zur Verfügung habe, dass ich da einfach mich mit Dingen beschäftige und auch mir die Arbeit mache, obwohl ich eh schon viel zu tun habe, damit ich im Winter für unsere Gäste vielfältige Menüs bieten kann, die im Umfang und der Qualität denen im Sommer in nichts nachstehen, die sehr authentisch sind. Denn Fakt ist, ab November gibt es nur noch Sachen, die unter der Erde wachsen, normalerweise, wenn die Jahreszeiten richtig mitspielen. Aber ich kann nicht Schwarzwurzel in 12 Gängen essen, habe ich auch gar keine Lust drauf. Ja? Und gerade jetzt zum Beispiel im März ist so eine Jahreszeit, wir haben hier gerade seit 2 Wochen ein Wetter, das ist unverschämt, das darf man keinem Sylt-Urlauber im August zeigen, weil der köpft nicht. Ja? Der köpft nicht, weil das gerade so wunderschön hier ist. Aber wir kennen das alle. Ja? Ende März ist auf einmal, da haben wir das erste Mal 18 Grad. Ja? Frühlingsgefühl, das erste Mal mit dem T-Shirt raus, wir schreien alle nach Frühling. Fakt ist aber, die Natur ist noch im Winter. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder ich befriedige dieses Bedürfnis des Gastes, kaufe Spargel, unten Heizung, oben Decke. Den ganzen Mist kann ich überall auf der Welt kaufen. Aber ich möchte mir auch da treu bleiben. Das heißt, ich brauche volle Vorratskammern, eingelegtes Obst, mit denen ich dann leichte Menüs machen kann, wo ich diese Leichtigkeit, diese Frühlingsfrische authentisch meinen Gästen transportieren kann, ohne dass sie noch Grünkohl essen müssen. Ja? Aber eben auch nicht mit irgendwelchen eingeflogenen, mittelmäßigen Produkten aus irgendwelchen Hybridstationen zusammenarbeiten muss. Ja? Aber die Hausaufgaben gilt es natürlich zu tun.
Absolut.
Mhm. Welche Rolle spielen für Sie und Ihre Arbeit Kochbücher generell von Kollegen?
Ja, das war ganz witzig. Also ich glaube, ich habe mir das letzte Kochbuch vor 12 Jahren oder so gekauft. Ich probiere mich, man kann sich nicht frei machen von den Einflüssen links und rechts. Dafür ist die Welt einfach viel zu bunt, medial, über Magazine, Social Media. Sie wissen einfach, man sieht ja alles. Also das ist ja auch eine Veränderung in den letzten, naja, wahrscheinlich 10 Jahren vor allem, dass man ohne einen Ort zu kennen, sich unglaublich tief reinlesen kann. Also früher gab es vielleicht, wenn man Glück hat, hatte man einen Magazinartikel über das Restaurant gefunden, dann gab es vielleicht noch einen Gourmet und den Michelin, das war die Informationsquelle. Mittlerweile TripAdvisor, 150 Bewertungen über den Betrieb. Sie haben ja eine Meinung über ein Haus, bevor Sie kommen. Ja? Die Webseiten sind toll aufgestellt, Social Media. Sie kennen das Menü, bevor Sie schon gegessen haben, weil der Erste das am ersten Abend schon postet. Da kann man ja gar nicht gegen eingehen. Ist auch gute Werbung, aber es ist natürlich so, dass alles irgendwie verfügbar ist und dementsprechend probiere ich trotzdem, mich so weit wie möglich davon zu distanzieren, weil es geht um unsere Welt. Und ein Gast, der zu uns kommt, der will ja nicht, das ist genauso schön wie in dem und dem Restaurant, sondern wir wollen ihm ja die Söringhof-Welt zeigen und darum probiere ich mich so frei wie möglich von diesen Dingen zu machen. Auch unserem Team, ich habe ja ganz viele tolle, wir haben 25 Köche, die kommen alle mit tollen Ideen auf mich zu und wenn dann schon ein Mitarbeiter kommt und sagt, ja, Philipp, das ist so cool, das habe ich gerade da gesehen, sage ich, super, und genau deshalb bleibt es auch da.
Rums.
Ja? Also ist aber so Beispiele, so Macarons, ich liebe Macarons, ja, aber Macaron ist kein Grund, warum ein Gast in Söringhof fahren kann. Die kann ich in 50 Restaurants in Deutschland in fantastischer Qualität essen und wenn ich nicht im Restaurant will, dann bestelle ich mir die bei Pierre Aimé in Paris oder esse Luxemburger Lee. Ich möchte ja auch, ein Restaurant ist mittlerweile ja also viel, viel mehr als nur eine Nahrungsaufnahme. Ja? Wir müssen dem Gast schon mehr bieten. Das sind wir dem Gast schuldig und zwar aus tiefster Überzeugung. Da muss mehr kommen als nur ein gutes Essen. Ja? Und dementsprechend gilt es natürlich auch, den Gästen Dinge zu bieten, die schon besonders sind, ja? Weil sie nicht überall erleben. Das ist in der Handschrift, das ist vielleicht auch eine Produktvielfalt, eine Produktqualität, eine Zusammenstellung auch, die dem Gast einen Mehrwert bieten kann. Und da muss man sich auch distanzieren und das ist auch die Gratwanderung, etwas dann sehr individuell gestalten zu wollen. Aber am Ende muss es immer noch fantastisch sein. Also nicht nur irgendeine Wurzel auszugraben, weil sie keine Sau kennt, ja, sondern eben auch, es muss auch eine bessere Wurzel sein. Ja. Und da muss man sich einfach so, ja, muss man sein eigenes Mittelmaß dann auch finden. Und der Einzige, der einem Recht oder Unrecht gibt, ist der Gast.
Das stimmt.
Ja, also ich habe keine Fragen mehr. Das war ein sehr, sehr aufschlussreiches und sehr, 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 sehr schönes Gespräch mit Ihnen, Herr Werner.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das ist super, ja.
Siehst du, er fasst es zusammen, was ich gemeint und gedacht habe. Das Kochbuch Sylt ist nämlich die Söringhof-Welt.
Ach so.
So, jetzt hast du es verstanden.
Ja, so allmählich komme ich dahinter.
Jetzt fühlst du, was ich denke.
Ja. Ich fühl die zwei Sterne.
Apropos fühlen und hören. Der Ton, er saß in seinem Computerzimmerchen.
Ja, das war ein bisschen
suboptimal.
Suboptimal.
Aber es ist doch schön, dass wir die Menschen da aufnehmen, wo sie sind.
Wir holen die Menschen da ab, wo sie stehen.
Verrückte
Welt. Ja, so ist das.
Das war's für dieses Mal. Mhm. Alle Links zur Folge findet ihr in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de. Da auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben. Auf Insta und Facebook findet man uns auch unter Kochbuchcheck. Und wir freuen uns natürlich wie immer über eure Nachrichten. Mhm. Sagen Tschüss.
Ciao.
Servus.
Und goodbye.
Bye.
Und immer lecker bleiben.
So.
Da gehen wir mal her, machen wir Platz da. Ja, weg vom Tisch, ja. Das ist ja hier der Podcast Kochbuchcheck, oder?
Jo.
Da habe ich jetzt mal was richtig Gutes für euch mitgebracht. Ein Kochbuch, ja. Ist das was? Aufgepasst. Da. Der große Lafer, meine Heimatküche. Ist das was? Ja, da habt ihr alles drin, ja. Das könnt ihr mal besprechen, ja. Teller großer Tafelspitz, steirischer Gaspressgnocchi, Wiener Erdäpfel, Spinatstampf, gebackener Mostnödel mit Baronen Massakerschaum und, ja. Waldschwein, Morgenspaghetti und Salzburger heißgeschleudertem Kürbisöl. Ist das was? Ist das was, frage ich, ja. Lecker, oder? Gut, nicht. Ja, dann packen wir es wieder ein, oder?
Ja.
So, Freunde, ja, dann hören wir uns das nächste Mal wieder oder eben auf kochbuchcheck.de.
Okay. Ja. Tschüss.